möchte euch lesen einen Text aus dem Philipperbrief. Da heißt es: Ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, wie es um mich steht, das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist dem ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber, wenn nur Christus verkündigt wird, auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, ich sei durch Leben oder durch Tod, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Denn wenn ich weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Und so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und in solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben, damit euer Rühmen in Christus Jesus größer werde durch mich, wenn ich wieder zu euch komme. Soweit Philipper 1, 12 bis 26. Ja, liebe Gäste, liebe Gemeinde, christliche Kinder- und Jugendarbeit wird untersagt, Freizeiten werden verboten, Adresslisten über Gemeindeglieder werden eingefordert, christliche Kindergärten und Schulen werden mit Steinen beworfen, Fensterscheiben zerstört, Gebäude in Brand gesteckt oder einfach von Amtswegen geschlossen oder abgerissen. Konvertiten werden von ihren Familien ausgestoßen oder man versucht, sie umzubringen. Aus unerfindlichen Gründen erhalten sie keine Arbeit, werden von bestimmten Ausbildungsgängen ausgeschlossen oder dürfen gemeinsame Dorfbrunnen nicht benutzen. Was mich natürlich am meisten immer wieder beschäftigt: Pastorenkinder werden in der Schule gemobbt und ausgegrenzt. Ihre Väter werden unter scheinheiligen Argumenten festgenommen und interniert. So wie es von Pastor Nadar Khani aus dem Iran erzählt wird: An einem Sonntag kamen ca. 10 Polizeioffiziere in Zivil an sein Haus und versuchten, die Eingangstür aufzubrechen. Als Nadar Khanis Sohn, 16 Jahre alt, öffnete, wurden er und sein herbeigeeilter Vater sofort mit Elektroschockern angegriffen und verprügelt, obwohl sie nicht einmal Widerstand geleistet hatten. Dann verhafteten die Polizisten Nadar Khani vor den Augen seiner Frau und Kinder und führten ihn ab. Auf Nachfrage der Familie hieß es, er komme in das Evin-Gefängnis in Teheran, das für Folter bekannt ist. Was ich vielleicht, erinnert ihr euch ja auch jetzt gerade in den Nachrichten, diese Asia Bibi, von der gesprochen wird aus, ach ja, aus halt irgendwo, keine Ahnung gerade, die zum Tode verurteilt war und nach 9 Jahren Gefängnis jetzt freigelassen wurde und nach Deutschland oder jedenfalls nach Europa ausreisen darf. Sie sind einfach Christen und das stört, das passt nicht, ist gefährlich. Warum auch immer, ich verstehe es letztlich nicht. Also ich denke, Christen sind vielleicht die, die am staatstreuesten sind, die einfach wissen, dass sie die Obrigkeit zu achten haben. Aber was das alles für die Menschen bedeutet, das können wir nur erahnen. Vielleicht kennen wir manches noch aus Erzählungen aus der ehemaligen DDR. Aber es sind Menschen wie wir. mit Plänen, mit Hoffnungen, mit Sehnsüchten. Manche bleiben fest im Glauben, einige schreiben sogar an ihre Regierung. Andere fliehen und verlassen das Land. Ja, absolut. Sie sind wie wir, Kinder des einen himmlischen Vaters, uns näher als jede andere Beziehung, weil wir zusammengehören durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, weil die Erlösung uns verbindet. Und heute beten wir für sie und nicht nur heute, und das ist gut so, das ist wichtig. Das Gebet für die Inhaftierten, für die Verfolgten hat eine lange Tradition. Ich erinnere euch an eine Szene in der Apostelgeschichte, wo es heißt, so wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Um so beten zu können, für den Paulus zum Beispiel, braucht die Gemeinde Informationen. Und aus diesem Grund, auch aus diesem Grund, ist der Philipperbrief entstanden. Und Paulus spürt es im Gefängnis, wie er umbetet wird, wie er nicht alleine ist, nicht alleine kämpft gegen das Dunkle um ihn herum und in ihm selbst. Ja, wir könnten an diesem Punkt stehen bleiben, darüber reden, wie wichtig, wie wertvoll Gebet ist. Ihr habt es in den Beiträgen gehört, Wunder geschehen, Menschen werden Christen, Menschen werden geheilt, Menschen werden frei, Menschen können ausreisen. Gebet ist wichtig, Gebet ist wertvoll, weil es mit dem lebendigen Gott verbindet, weil es hilft gegen die Geister dieser Welt und weil es Auferstehungskraft hat, die verändert. Aber mir ist ein anderer Punkt noch wichtiger geworden. Ohne mich irgendwie zu verhalten jetzt gegenüber den Christen in der Verfolgung, das haben wir nicht zu beurteilen, ob sie bleiben oder gehen. Da können wir nichts zu sagen. Wir sind nicht in der Situation. Aber ich bin hängen geblieben in unserem Text an der Aussage, dass ein Großteil der Gemeinde damals in Philippi durch die Gefangenschaft des Paulus Zuversicht gewonnen hat. Und wie es heißt, umso kühner geworden ist, das Wort zu reden ohne Scheu. Also sie sind ermutigt worden. Und das hat mich irgendwie getroffen, weil ich dachte, wie geht das? Denn menschlich gesehen wäre die Situation ja Grund genug zur Einschüchterung der Gemeinde. Und das ist ja auch das Ziel des Staates bis heute, dass man die Köpfe der christlichen Bewegung findet und inhaftiert und damit ausschaltet. Und damit will man halt einschüchtern, man will verunsichern, man will Wut, Mut und Hoffnung nehmen, der Bewegung ein Ende bereiten. Und vor allem, wenn man besonders schlimme Exempel statuiert. Der Staat erreicht sein Ziel, und zwar ganz sicher bei denen, die ja nicht feststehen. Sie fallen um, wenn der Staat oder Regierungsstellen oder die Mehrheit in der Gesellschaft so und so sagt. Ich sag mal, wenn Gott nicht eingegriffen hätte, wenn da nicht eine Auferstehungskraft gewesen wäre, die Christen hätten sich wirklich verunsichern lassen. Dann hätte da nicht gestanden, sie sind mutig geworden. Sie sind aber mutig geworden und das will ich einfach mit uns mal ergründen, was da war. Also der Gefängnisaufenthalt des Paulus wird zur Nagelprobe des Glaubens. Im Gefängnis und außerhalb. Denn es stellt sich die entscheidende Frage, wie wichtig ist dir Jesus Christus und wie wichtig ist dir der Fortgang des Evangeliums? Wie wichtig ist es dir, ob Menschen Jesus Christus kennen oder nicht? Und wofür steht dein Leben? Wofür steht dein Leben? Die Gemeinde in Philippi reagiert ganz anders, als menschlich und logisch erwartbar wäre. Sie gewinnt Zuversicht, sie wird mutiger, sie erhält noch mehr Liebe für die Verlorenen, sie verkündigt noch freier, noch entschiedener. Warum? den Eindruck deswegen, weil sie erfährt, dass Paulus gerade nicht sein menschliches Erleben im Gefängnis zum Thema macht. Für das sie ja beten wollen. Und das, glaube ich, wenn es allein darum ginge, es sie eingeschüchtert hätte. Hätte er ihnen jetzt geschrieben von seinen Schmerzen und von der Folter, dann wären sie wahrscheinlich verunsichert worden. Die Gemeinde erfährt aber, dass Paulus von A bis Z nur für das eine lebt und zu sterben bereit ist, für den Fortgang des Evangeliums. Und das irgendwie, ohne dass ich sagen wollte, ich wäre auch so, ich könnte das, aber das hat mich fasziniert. Die Gemeinde erfährt, womit Paulus seinen Gebetsinfoteil beginnt, nämlich mit diesen Worten: Wie es um mich steht, das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Das heißt, sein Leben dort und sein Reden, das zeugt vom Evangelium. Da ist ein Lebenszeugnis. Er steht für, nämlich für das Evangelium. Und das spüren und das wissen sie alle, das Gefängnispersonal, der Stadtrat, alle Verantwortlichen der Hauptstadt. Das Evangelium geht weiter, es dringt ein, es durchdringt die religiösen oder von Gott abgewendeten Herzen. Etwas später schreibt er: Wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, ich sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das kann einem nur unter die Haut gehen, wenn man das ernst nimmt. Spürt ihr, was Paulus wirklich wichtig ist? Etwas später schreibt er, dass er lieber sterben würde. Und das spricht ja auch Bände. Paulus ist kein Stein. Er ist ja ein Mensch wie wir und er hat auch seine Gefühle. Aber über allem Erleben steht für ihn nur eins. Und das eine steht für ihn felsenfest, dass das Evangelium weitergeht. Dass doch viele glauben werden, ob er dabei lebt und überlebt und wieder freikommt oder ob er darüber sterben muss, Hauptsache das Evangelium geht weiter. Das gibt Paulus eine große innere Freiheit. Denn er tritt hinter sein Erleben zurück, allein auf die Seite von Christus und in Fortgang des Evangeliums. Ich habe für mich gedacht, das könnte für uns ja auch eine große, große Entlastung sein. Dass ich nicht ständig das nach vorne bringe, wie es mir geht oder wie es mir nicht geht und was ich für Sorgen und für Ängste habe, sondern dass ich mich je länger mehr frage, wofür steht eigentlich mein Leben? Die Gemeinde in Philippi, der gibt das Mut. Denn sie sehen an ihrem Leiter, was auch ihnen allein wichtig sein soll. Dass das Evangelium weitergeht. Dass doch viele glauben werden. Und das eigene Wohl und Wehe nicht als Maßstab und Ziel des Lebens zu sehen, sondern entschieden auf die Seite von Christus und im Evangelium zu treten. Liebe Geschwister, natürlich, das ist gegen alle Realität. Das ist gegen alle Logik, das ist gegen alles menschlich Erwartbare, natürlich. Aber ich frage zurück, ist dein Christsein eine wertvolle humanistische Idee, der du folgen möchtest? Oder ist deine Kraft, die dein Leben verändert hat und dich in der Spur hält, zu sagen, Christus und sein Evangelium, das ist mein Lebensmotto, das bin ich. Das bin ich, dafür stehe ich. Wenn mir das jemand austreiben will, dann muss er mich schon umbringen. Ich stehe in meinem Leben von A bis Z für Christus und dass das Evangelium weitergeht. Wir mögen darauf hinweisen, dass Paulus das alles ja auch leichter fiel, weil er nicht verheiratet war, keine Familie hatte, weil er eigentlich nichts besaß, dass er hätte verlieren können. Natürlich. Du könntest auch darauf hinweisen, dass Paulus von seiner Persönlichkeit her ja auch ein arger Eiferer war. Erst fürs Gesetz, dann fürs Evangelium. Er war bestimmt besonders radikal. Und doch bleibt die Frage an dich und mich, wie ich finde, wie wichtig ist dir Christus in deinem Leben? Und wie wichtig ist dir der Fortgang des Evangeliums? Versteh dir nicht als Hobby, das gestern beim Gemeindetag abgefragt wird, ob uns das wichtig ist, sondern stehst du dafür? Ist es deins? Gibt es dich eigentlich nicht ohne? Wie wichtig ist dir der Fortgang des Evangeliums, dass Menschen Christus kennenlernen? Wofür steht dein Leben? Wenn du nach dem Gottesdienst wieder nach Hause gehst, unter der Woche auf der Arbeit, im Verein, wofür stehst du? Wofür steht dein Name? Und das auch und gerade, wenn wir am Horizont unserer Zeit manches erkennen, das sich auch gegen das Christentum wendet. Ich staune, in welcher Freiheit gegenüber allem eigenen Erleben Paulus Christus und das Evangelium in seinem Leben auf den Leuchter stellt. Welch ein Geschenk, ich kann sagen, eigentlich nur der lebensverändernden Kraft Gottes, der lebensverändernden Kraft des Glaubens. Das kann keiner von sich. Das ist keine nette Idee. Das fällt um, wenn da Druck kommt. Sondern da ist eine lebensverändernde Kraft da. Ist diese Kraft Grund und Inhalt auch deines Glaubens? Lass uns das festhalten. Er hat unser Leben, weil wir seines haben.